Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Vorige Woche endete das internationale Musikfestival Prager Frühling. Dieses Ereignis inspirierte uns für die Suche im Rundfunkarchiv. Wie die regelmäßigen Zuhörer wissen, bringen wir jeden Monat eine, wenn möglich, deutsche Aufnahme aus unserem Archiv. Diesmal erinnern wir an das Festival Prager Frühling im Jahr 1960. Einer der Gäste war Karl Böhm, ein berühmter österreichischer Dirigent, der mehrere berühmte Orchester führte, zum Beispiel das Orchester der Wiener Oper, Orchester der Metropolitan Oper in New York und andere. Die österreichische Redaktion des Tschechischen Rundfunks sendete im Frühjahr 1960 ein Gespräch mit Karl Böhm, welches Helena Tomanová-Weissová führte.
Minulý týden skončil další ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Tato událost inspirovala červnový díl našeho cyklu archivních návratů. Jak pravidelní posluchači vědí, vždy jednou za měsíc se snažíme v rozhlasovém archivu najít nějakou zajímavou, pokud možno německojazyčnou nahrávku. Tentokrát si připomeneme festival Pražské jaro 1960. Jedním z jeho hostů byl Karl Böhm, slavný rakouský dirigent, který vedl hned několik předních filharmonických orchestrů, například Orchestr vídeňské opery, Metropolitní opery v New Yorku a mnoha dalších. Rakouské vysílání Československého rozhlasu tehdy na jaře 1960 odvysílalo s Karlem Böhmem rozhovor, který vedla Helena Tomanová-Weissová.
Liebe Freunde, das internationale Musikfest Prager Frühling 1960 geht seinem Ende zu, denn sein Gipfelpunkt, die Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie, die alljährlich dieses Festival beschließt, wurde gestern erreicht. Beethovens unsterbliche Musik erklang im bis zum letzten Plätzchen ausverkauften Smetana-Saal. Die Erwartungen des Publikums waren diesmal ganz besonders hoch gespannt, denn die Tschechische Philharmonie, der Chor und die Solisten standen unter der Leitung von Professor Karl Böhm, des ersten Dirigenten der Wiener Staatsoper, der Metropolitan Opera New York und ersten Dirigenten der Salzburger Festspiele, der zum ersten Mal in Prag dirigierte. Da Ihnen, meine Damen und Herren, die Dirigentenpersönlichkeit Professor Böhms sicher ein Begriff ist, können Sie sich von der dankbaren Begeisterung unseres Publikums für das große künstlerische Erlebnis, das dieses Konzert darstellte, sicher ein Bild machen. Aber in diesem Augenblick möchte ich nicht über das Konzert selbst sprechen, denn ich möchte Professor Karl Böhm zuerst einmal herzlichst in unserem Studio begrüßen und ihm für die Liebenswürdigkeit danken, mit welcher er sich bereit erklärte, für unsere Hörer in Österreich zu sprechen. Bitte, Herr Professor, was halten Sie von der Idee, dem Leitmotiv des internationalen Festivals Prager Frühling, von dem Motto Musik verbindet die Völker?
Vorerst, gnädige Frau, möchte ich Ihnen herzlich für Ihre lieben Worte danken, mit denen Sie mich hier am Radio eingeführt haben. Und nun will ich Ihnen Ihre erste Frage beantworten. Musik ist eine Sprache, die alle Menschen ohne Unterschied von Rasse, Konfession oder politische Gesinnung verstehen, vorausgesetzt, dass sie den Sinn dafür haben. Ja, ich gehe noch weiter und behaupte, dass sich alle Menschen im Großen und im Kleinen verstehen würden, immer unter der Voraussetzung, dass sie eben musikalisch sind. Leider ist dies nicht durchwegs der Fall. Im Gegenteil, der Prozentsatz der musikinteressierten Menschen soll, wie ich kürzlich gelesen habe, sehr gering und im ständigen Abnehmen begriffen sein. Ich begrüße daher die Institution des Prager Frühlings außerordentlich, da sie die verschiedenen Nationen unter dem einigenden Himmel der Musik verbindet.
Und bitte, Herr Professor, Mit welchen Gefühlen treten Sie an die Interpretation von Beethovens 9. Sinfonie heran, deren Aufführung zum Abschluss des Prager Frühling schon eine Tradition geworden ist?
Ich bemühe mich stets, bei allen Werken, insbesondere aber bei den Klassikern, den Geist des Schöpfers lebendig werden zu lassen. Mein persönliches Gefühl lasse ich nur so weit sprechen, als es sich in den von dem Komponisten gezogenen Rahmen einfügt. Mit sogenannter Buchstabentreue hat dies aber nichts zu tun. Die rein technische Perfektion sollte natürlich Voraussetzung sein. Wenn alles dynamisch und agogisch feststeht, beginnt erst die Lebendigmachung der in der Partitur schlummernden Notenwerte. Gelegentliche Retuschen nehme ich nur mit allergrößter Vorsicht vor. Bei Beethovens 9. sind sie gelegentlich unvermeidbar. Da ja bekannt ist, dass Beethoven zur Zeit der Komposition dieses Werkes bereits so gut wie taub war. Trotzdem ist zum Beispiel das Adagio nebst den genialsten Einfällen ein Wunderwerk der Instrumentation geworden.
So said it. Aus der Vergangenheit bewegen wir uns nun in die Gegenwart und auch ein wenig in die Zukunft. Wir sprechen über die geplante Hochgeschwindigkeitsstrecke Prag-Dresden. Einen Teil davon werden mehrere Tunnels bilden. Wie das mit der geologischen Untersuchung deswegen aussieht, berichtet Florian Glatte aus unserem Partnersender NDR1.
Z minulosti se teď přesuneme do současnosti a také trochu nahlédneme do budoucnosti. Řeč totiž bude o chystané vysokorychlostní železniční trati mezi Prahou a Drážďany. Součástí této trati mají být četné tunely. Jak to vypadá s geologickým průzkumem, který je kvůli tomu třeba udělat, zjišťoval Florian Glatter z naší partnerské stanice MDR 1.
Zentimeter für Zentimeter bohren sich die Maschinen weiter ins Erdinnere. Knapp 252 von 400 Metern sind bereits geschafft. Jedenfalls an einer von 9 Bohrstellen direkt neben der Autobahnabfahrt Bad Gottleuber Berkishübel an der A17. Die Bohrungen sollen Licht ins Dunkle bringen, denn bisher sind die Planungen noch sehr grob. Es gibt 2 mögliche Korridore mit unzähligen möglichen Linienführungen, erklärt Martin Walden von der Deutschen Bahn.
Welche Linienführung wird den geologischen Bedingungen am besten gerecht und ist verträglich mit Umwelt, mit Lärm, mit Betriebsführung, also so, dass wir eben auch die Geschwindigkeiten fahren können, um am Ende die Reisezeit zu erreichen. Und so bedingen die sich untereinander. Und wenn man die dann alle übereinander legt hat, dann verdichtet man sozusagen die Linienführung immer mehr und kommt am Ende auf eine, von der man sagt, das ist die Vorzugsvariante.
Nötig wurden die sehr kostspieligen und aufwendigen Bohrungen durch die Bodenbeschaffenheit. Als 2011 die Idee zur neuen Bahnstrecke und dem Tunnel entstand, fielen den Geologen Ungereimtheiten im Boden auf. Normalerweise ist das Osterzgebirge aus Gneisen aufgebaut. In der Nähe von Börnersdorf stieß man jedoch auf Sedimente aus der Kreidezeit. Das Problem: bisher können die Geologen nicht erklären, wie das Gestein entstanden ist und somit auch nicht, welche Eigenschaften es besitzt. Das macht mögliche Baumaßnahmen kompliziert, so Sabine Kulikow, Fachreferentin für Geologie.
Einsturzgefahr besteht nicht. Es kann nur teurer oder weniger teurer werden. Denn man muss wissen, wenn die Tunnelbohrmaschine zum Stillstand kommt, sich verklemmt oder es irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wenn man in eine Störungszone reinfährt, wo dann vielleicht Teileinbrüche passieren könnten in der Fürste, dann ist das teuer.
Denn Störungen würden die Bauarbeiten verzögern und so die Kosten in die Höhe treiben. Die Bohrungen sind also auch dazu da, einen genauen Kostenrahmen aufzustellen. Auf die Frage, wann man denn mit den ersten Zügen zwischen Dresden und Prag rechnen könne, antwortete Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich etwas ironisch.
Der erste Zug wird am 1. Oktober fahren, spätestens, aber ich kann Ihnen das Jahr nicht sagen. Nein, wir stehen hier vor einem Generationsprojekt. Und von daher muss man vorsichtig sein mit Jahreszahlen, denn dieses Infrastrukturprojekt, dieser Basistunnel, soll nicht nur das Elbtal vom Lärm entlasten, es soll uns helfen, mehr Güterverkehr auf die Schiene zu bringen, soll europäische Regionen miteinander verbinden, Menschen miteinander verbinden. Wir wollen schnell in Prag sein, gerne auch noch weiterfahren können.
Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. 2024 soll zunächst die Streckenführung auch mit Hilfe der gerade stattfindenden Bohrungen feststehen. Danach folgt das sogenannte Planfeststellungsverfahren, wo die Pläne konkretisiert werden. Baubeginn könnte, wenn alles gut läuft, 2030 sein. Tunnel und Bahnstrecke dann frühestens 2040 eröffnet werden.
So said it. Zum Schluss der Sendung bringen wir wieder das Jubiläum der Woche. Am 17. Juni 1873 wurde in Hotzenplotz in einer deutschen Familie eines Apothekers Oskar Gutwinski geboren. Sein Traum, ein Arzt auf dem Dorf zu werden, konnte er wegen seiner Herzkrankheit nicht erfüllen. Es wurde ihm etwas Ruhigeres empfohlen. Nach dem Studium in Wien und der Berliner Universität absolvierte Gutwinski noch eine Zahnarztspezialisierung. Mit seiner Frau Adel ließ er sich dann in Merisch-Schönberg nieder, wo er wegen seinen professionellen Fähigkeiten, seinem Humor und Freundlichkeit sehr beliebt war. Er kümmerte sich um die Zähne nicht nur der einfachen Menschen, sondern auch dem Adel, dem mährischen Geschlecht Gerotin und dem Fürsten Liechtenstein. Der Fürst Johann II. Ermöglichte Gutwinski dafür den Eintritt in die normalerweise nicht zugänglichen Wälder um den Glatze Schneeberg und im Altvatergebirge. Gutwinski, der aus Hotzenplotz keine Berge kannte, nutzte dieses Privilegium reichlich aus.
A na závěr tu máme výročí týdne. Dne 17. června 1873 se v Osoblaze v německojazyčné rodině lékárníka narodil Oskar Gutwinski. Oskar se od mládí toužil stát venkovským lékařem. Kvůli srdeční vadě mu bylo doporučeno něco klidnějšího. Po studiu medicíny na univerzitě ve Vídni, proto na Berlínské univerzitě, absolvoval ještě zubařskou specializaci. Se svou ženou Adél se pak usadil v Šumperku, kde se nejen kvůli svým profesním schopnostem, ale i přátelské povaze a smyslu pro humor stal velmi oblíbeným. Staral se o chrup nejen obyčejným lidem, ale i šlechtě, moravskému rodu Žerotínů a také knížatům z Lichtenštejna. Kníže Jan II. Za to Oskaru Gutwinskému umožnil vstup do jinak nepřístupných lesů v oblasti Kralického Sněžníku a v Jeseníkách. Gutwinski, rodák z rovinatého Osoblažska, tohoto privilegia bohatě využil.
Das Gebirge half dem Oskar Gutwinski in seiner Gesundheit. Er wanderte dort gerne und sehr bald fing er an, mit den Ski zu fahren, was damals noch wenig bekannt war. Oskar Gutwinski wurde zum Pionier in diesem Sport im Altvatergebirge und um den Glatze Schneeberg. Er fuhr Ski nicht nur gerne, aber auch gut. Dafür bekam er den Spitznamen Schnelle Oskar. Gutwinski setzte sich auch für die erste Stangenmarkierung der Bergwege im Adlergebirge und um Glatze Schneeberg ein und war Mitbegründer des Skiclubs Nordmähren. Trotz seines Alters, 40 Jahre, ließ er sich freiwillig zum Ersten Weltkrieg einberufen und diente als Kriegsarzt an der italienischen Front. Gutwinski geriet aber in die Gefangenschaft, aus der er mit einer gebrochenen Gesundheit zurückkehrte. Er konnte nicht mehr seine Zahnpraxis ausüben und wurde zum Verwalter der Lichtensteinbaude am Glatze Schneeberg. Dort gründete er einen Zwinger für Bernhardine, baute eine meteorologische Station und wurde auch zum Botaniker. Oskar Gutwinski machte auch volkskundliche Vorträge und schrieb in die Zeitschriften unter dem Pseudonym »Der Alte vom Berge«. Oskar Gutwinski starb am 13. August 1932 mit nur 59 Jahren auf Herzinfarkt. Zum Andenken an diesen originellen Gebirgler und ausgezeichneten Skifahrer wurde nach ihm eine Wasserquelle unter dem Glatze Sattel genannt.
Hory prospívaly zdraví Oskara Gutwinského a ten po nich nejen rád chodil, ale zanedlouho začal také jezdit na lyžích, což byl v té době jenom málo rozšířený sport. Oskar Gutwinski je proto pokládán za jeho průkopníka v oblasti Jeseníků a Kralického Sněžníku. Jezdil nejenom rád, ale také dobře. Vysloužil si proto přezdívku Rychlý Oskar. Zasadil se také o první zimní tyčové značení v Jeseníkách a Kralickém Sněžníku a byl spoluzakladatelem Severomoravského lyžařského klubu. V době první světové války bylo Oskaru Gutwinskému už 40 let, přesto dobrovolně narukoval a působil jako vojenský lékař na italské frontě. Bohužel upadl do zajetí, z kterého se vrátil s podlomeným zdravím. Tomu už neumožnilo pokračovat ve stomatologické praxi a tak se stal správcem Lichtenštejnské chaty na Králickém Sněžníku. Zde založil chovnou stanici Bernardínů, vybudoval meteorologickou stanici a také se vrhnul na botaniku. Kromě toho pořádal vlastivědné přednášky a psal do časopisů pod pseudonymem Der Alte von Berge. Oskar Gutwinski zemřel v pouhých 59 letech na infarkt. Na památku tohoto svérázného horala a výborného lyžaře byl pojmenován pramen pod Kladským sedlem. Sousedé.